When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Sie hören den Podcast Niemand wird verurteilt.
Jetzt bist du safe hier in unserer Bubble. Maria und Nils helfen dir bei deinem Struggle. Jetzt bist du safe, hier kannst du sein, was du willst. Jetzt bist du safe mit Maria und Nils.
Hallo!
Hallo, liebe Leute, das ist willkommen, das ist eine neue Edition hier.
Ja.
Wir machen jetzt Nivifeel Blitz. Das hat gar nichts mit der Folgenlänge oder mit euch zu tun, aber wir haben jetzt gerade gesagt, sollen wir aufnehmen, haben einfach sofort das Aufnahmegerät angemacht.
Ja.
Deswegen.
Es war eine Blitzentscheidung.
Ein Blitzaufnahmestart.
Ja.
Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen bei,
hi Leute,
bei Niemand wird verurteilt Blitz, der schnellsten Art von Niemand wird verurteilt von der Welt.
Mhm.
Und apropos Welt, damit meine ich nicht das Drecksblatt aus dem Hause Springer, sondern der Planet, auf dem wir alle leben.
Ja.
Und dieser Planet hat ja verschiedene Kontinente, die unterschiedlich weit voneinander entfernt sind. Und relativ weit auseinander liegt zum Beispiel der amerikanische und südamerikanische Kontinent vom europäischen Kontinent.
Okay.
Also Nordamerika, Südamerika.
Ja, danke.
USA, das Kanada.
Ja, habe ich im ersten Mal nicht verstanden.
Mexiko und der ganze Argentinien, Chile.
Was gehört alles zu Nordamerika?
USA und Kanada.
Und Mexiko.
Ah ja, stimmt, und Mexiko.
Ja, ich
merkt man, die Amerikanistik-Studentin, da ist das natürlich raffiniert.
Ja.
Eigentlich auch ein bisschen fies, ne? Die Mexikaner wären ja eigentlich lieber Südamerikaner, glaube ich. Oder sind
so. Na, es gibt ja auch Mittelamerika,
ja.
Das wird ja auch immer gerne vergessen.
Ja.
Ich glaube, die Mexikaner, die werden einfach gerne mal weniger mit Vorurteilen beworfen.
Das stimmt.
Ich gehe direkt deep rein jetzt.
Das finde ich gut. Aber ist Mittelamerika, also es wäre dann quasi Argentinien und so, ist dann Mittelamerika?
Ist wirklich nur dieser kleine Stück, das kleine Stück, was so schmal ist.
Ah ja, ja, verstehe.
Aber Zipfel, ich weiß es gerade nicht genau. Ich habe halt Nordamerikanistik im Prinzip studiert.
Verstehe.
Das wurde
schade
immer
eigentlich
von unseren ProfessorInnen sehr kritisierend angemerkt, dass die Uni das American Studies nennt, was eigentlich North American Studies ist. Weil es wirklich ganz explizit USA, Kanada, Mexiko.
Was hast du über Kanada gelernt, was du vorher nicht wusstest?
Was ich nicht wusste?
Na. Oder was ist dein
Oh, was ich glaube ich nicht wusste, ist, dass sie zu Ureinwohnern nicht Native sagen, sondern First Nation.
Responders.
Ne? Genau. Das ist sozusagen bei denen, was in den USA die Native Americans sind, ist bei denen die First Nation.
Und sie behandeln sie aber mindestens genauso scheiße, wenn nicht sogar noch schlechter als die USA, muss man ehrlich sagen.
Das weiß ich nicht, aber also genauso scheiße wusste ich,
legendär,
aber noch schlechter.
Aber die Kanadier behandeln
geht
die ja
noch
legendär
schlechter?
Schlecht. Es gibt doch diese Straße in
Stimmt.
Kanada,
ja,
wo immer wieder
diese eine,
First
ja, ja,
Nations
ja.
verschwinden.
Ja, so. Frauen.
Ja,
mhm.
Das ist ja.
Da war, glaube ich, hier Dings letztens, ne? Der mal bei dir bei der NBE war und hat das untersucht, hat eine Doku darüber gemacht. Der immer diese krassen ProSieben.
Ach so, Thilo.
Ja.
Thilo Mischke.
Ja. Der hat darüber eine Folge oder eine.
Ja, ich habe da auch
so
vor
gemacht.
Jahren mal einen Beitrag drüber gesehen und das ist ja, ich meine, in in den USA gibt man ihnen wenigstens Casino-Lizenzen und so, und ja, okay. Als Reparatur.
Abbruch und Alkohol.
Und Alkohol. Das ist auch so schäbig, wie da
übrigens
umgegangen wird.
Richtig krass. Also ich habe letztens Killers of the Flower Moon gesehen, den Film von Martin Scorsese, der jetzt auch Oscar nominiert war als bester Film, glaube ich. Und der erzählt ja eine wahre Geschichte, die, oh, ich weiß jetzt nicht, 1930er, in 30er Jahren, 20er Jahren oder so, in den USA passiert ist. Und ich habe den Film angefangen zu gucken, ohne dass ich es wusste, dass es wahr ist. Und ich fand ein paar Sachen in dem Film so absurd, dass mich die Ahnung beschlichen hat, dass es wahr ist. Weil ich das Gefühl habe, je absurder manche Sachen sind, desto eher sind sie wahr, weil man die in Filmen sonst nicht machen würde, weil das einen so ablenkt. Also zum Beispiel war in dem Film, was ich überhaupt nicht wusste, gab es eine Phase oder einen Ort, also die Grundgeschichte ist von Killers of the Flower Moon, also nicht die Story von dem Film, sondern die Basis, ist, dass auf Ureinwohner, also Native American Gelände, was denen zugeteilt wurde, Öl entdeckt wurde.
Ja.
Und die dann stinkreich waren.
Ja.
Und der Film fängt sozusagen in so einem kleinen Ort in den USA an, wo die ganzen amerikanischen Ureinwohner so ultrareich sind und schick gekleidet und die Weißen sozusagen deren Fahrer sind und so. Und dann dachte ich erst, hä, wann war das denn mal? Also ich wusste nicht, dass es das mal gab, diese Hierarchie.
Ja.
Ist natürlich auch ultra krass ausgenutzt worden, also weil das Gesetz dann war, wenn man die heiratet und dann stirbt die Frau, geht natürlich alles auf den Mann. Und so haben die Weißen sich nach und nach einfach das ganze Land geholt.
Immer gut, wie die Weißen Dinge geregelt haben.
Also wir haben dann irgendwie auch die, ja, naja, guck den Film. Ist ein sehr, sehr guter Film. Also der Film ist quasi, spielt in dieser Story und ist dann so eine einzelne Story, die aber auch stimmt. Und ich fand das sehr faszinierend.
Was war dein größtes Takeaway über Mexiko aus deinem Studium?
Oh, ich habe, es gab natürlich vergleichsweise wenig Seminare und Vorlesungen zu Mexiko.
Wie schade eigentlich.
Auch zu Kanada, ehrlich gesagt.
Wahrscheinlich sind aber mehr Mexiko-Seminare dann bei South American Studies, oder was ist das dann? Nennt sie nicht South American Studies, wie nennt sie das dann? Das ist dann Hispanistik? Weiß ich nicht.
Keine Ahnung.
Wahrscheinlich eher in solchen Studien, wo auch Spanisch gelehrt wird, da spricht man wahrscheinlich dann eher über Südamerika.
Ja, wahrscheinlich, aber es ist halt nicht Südamerika, ne?
Ja, ich weiß. Ja, aber wahrscheinlich ist das so aufgeteilt, wenn es bei Amerikanistik nicht vorkommt. Irgendwo muss es ja vorkommen.
Also die offizielle Bezeichnung für quasi den ganzen Kontinent sind The Americas, was ich ganz lustig finde.
Ja.
Und so taucht es auch in Literatur so auf. Und es gibt vielleicht so Studiengänge, die so heißen. Keine Ahnung. Aber ich hatte ein ganzes Seminar zu Border Culture, also Filme, Bücher und Musik, die rund um die quasi Grenzstädte und Grenzkultur zwischen USA und Mexiko entstanden sind. Und das war richtig toll. Wir haben super coole Filme gesehen, so einen aus den 40er Jahren, wo so ein Ort, der eben an der Grenze ist, da passiert, glaube ich, ein Mordfall, es ist ein Krimi, ein Schwarz-Weiß-Krimi, und dann wird halt versucht, das aufzuklären und auch natürlich mit Vorurteilen und so weiter. Richtig spannend, aber es gibt so auch ganz, ganz tolle Bücher. Ich habe auch sogar ein paar Bücher noch aus dem Seminar, die ich mir damals gekauft habe, die mit diesem Thema, was für bestimmte Genres und Lebensrealitäten und Musiken und so Sachen nur entstehen können, weil das so Borderstädte sind, weil das so Grenzorte sind, wo sich Kulturen vermischen, aber auch bestimmte Sachen passieren, die sonst nirgendwo passieren, weil es an der Grenze liegt. Also so natürlich Schmuggelgeschichten und auch Menschenhandel, aber auch einfach, wie überleben die Leute da und was schweißt die zusammen und was entsteht dann vielleicht auch Gutes. Aber das könnte halt nirgendwo anders entstehen als an so einer Grenze zwischen zwei Ländern, die nicht auf Augenhöhe sind. So. Und das fand ich wahnsinnig interessant. Also da haben wir echt coole Sachen gelernt und auch Perspektiven über Orte, die man dann einfach vergisst.
Ich würde auch gerne mal nach Mexiko, das interessiert mich sehr als Land. Mexico City vor allem.
Mich interessiert es nicht so, aber nicht, also ich weiß nicht, also ich würde gerne, es gibt ein paar Länder in Südamerika, die mich interessieren.
Chile möchte ich auch sehr gerne hin, weil da mein
bester Freund. Ich würde halt wahnsinnig gern mal zu so, ich würde gern mal so richtig in den Dschungel.
Also da bin so, ich dann raus. Ja, das interessiert so, mich überhaupt.
Oder zum wie heißt der große Fluss? Amazonas. Ja. Da mit dem Boot langfahren oder dann auch mal einen von diesen alten Aztekentempeln besuchen oder so. Da hätte ich mega Bock drauf.
Ja, Aztekentempel wäre ich auch dabei.
Ja? Ja? Aber du willst quasi nur mit einem Klimaanlagenauto auf einer Asphaltstraße hingefahren werden?
Genau.
Okay. Nee, also ich verstehe das, ich hätte auch Angst vor den ganzen Tieren und so vor den Dingen, die dich da umbringen wollen. Das sind schon mehr als hier in Berlin-Pankow. Aber ich würde es trotzdem wahnsinnig gern mal machen. Also wahrscheinlich in der Feigling-Version, also wenn ich mal den Amazonas ein Stück runterfahren würde mit einem Boot, dann wäre das halt so ein Boot, wo ich nicht irgendwie Heart of Darkness mäßig mit drei Leuten in so einer Nussschale, die einen kleinen Motor hat, fahren muss, sondern schon, da gibt es wahrscheinlich mittlerweile auch touristische Angebote, bei denen ich ein ultra schlechtes Gewissen hätte, aber die Lust da mal lang zu fahren größer wäre. Ich möchte euch nur schon mal darauf vorbereiten, wenn ihr das irgendwann mal auf meinem Instagram seht, hat die Lust gewonnen.
Ich habe keine Lust auf Amazonas, weil es im Amazonas einen Fisch gibt, der in den Pimmel schwimmt.
Ja.
Und sich darin wiederhakt.
Also ich sollte vielleicht noch mal einmal sagen, ich will auch nicht im Amazonas schwimmen.
Naja, aber dann hätte ich schon Angst, der muss ja super klein sein, dass wenn ich schon so Amazonas-Spritzer abbekomme, dass der da dabei sein kann. Mhm. Das, so Nilkreuzfahrt würde ich zum Beispiel sofort machen.
Amazonas-Spritz.
Aber Amazonas ist, da habe ich sehr, den möchte ich sehr fern von mir wissen.
Ja, verstehe. Ich kann das aber, ich verstehe das auch. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, den ich auf einer Party kennengelernt habe, die mal im Rahmen ihres Biologiestudiums so eine Forschungsreise gemacht hat in den Dschungel des Amazonas und da quasi wirklich mit Zelten und anderen Wissenschaftlern irgendwas erforscht hat. Das habe ich habe es ehrlich gesagt vergessen. Aber sie hatte mir sehr, sehr eindringlich davon erzählt, wie krass die ersten Nächte für sie waren, weil das ist alles riesig. Also Ameisen, Spinnen, alles ist riesig. Und du hast einfach eine Höllenangst und dann, wenn du nachts irgendwie losgehst, oder irgendwas kratzt immer auch an deinem Zelt und dann gehst du nachts los und es ist stockfinster um dich rum. Du hast immer nur diese kleinen Taschenlampenscheine und dann saß sie da halt irgendwie auf so einem Pfad und meinte, sie hört halt um dich rum, hörst du es kribbeln und krabbeln und machen und tun. Und dann haben sie ein riesen Schlangennest entdeckt und sie ist halt irgendwie, wollte so weit wie möglich weg. Und die anderen ForscherInnen, die aber schon länger da waren, die sind dann halt hin und haben geguckt, weil die meinte, man gewöhnt sich da irgendwann dran.
Na, ich nicht.
Nee, ich würde auch, also ich will wirklich, an manchen Sachen will ich mich auch einfach nicht gewöhnen. Also,
großer No-No-Juice für mich.
Aber ich fand es trotzdem super faszinierend, mit ihr darüber zu sprechen. Also sie hat mir das so ein bisschen erzählt. Ich meine, der Amazonas ist ja auch riesig. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, wo sie war. Ja, krass, ne?
Fies.
Ja, finde ich auch. Aber da, dieses Seminar Border Culture hieß es, glaube ich, war ultra interessant.
Lieber Amazon als Amazonas.
okay, das weiß ich nicht, ob ich da mitgehen kann. Es gibt gerade übrigens so eine neue Doku, ist dir die schon untergekommen? Über IKEA.
Nee.
Auf Arte und auf YouTube. Die mal ganz genau guckt, wie IKEA das schafft, dass die Möbel so billig sind.
Ja.
Und sich
wahrscheinlich durch super faire, gute Arbeit.
Naja, aber vor allen Dingen holzt IKEA 1% des ganzen Holzabbaus jedes Jahr ist nur IKEA.
Ja.
Auf der Welt.
Das glaube ich sofort.
Und ich habe nur den Trailer gesehen und die ReporterInnen besuchen Orte, wo IKEA mal war und abgeholzt hat, in Russland, in Polen, überall auf der Welt. Und IKEA fährt da halt hin, holzt komplett ab und fährt dann weg.
Ich habe neulich mal so einen Podcast gehört das war auch wild, da ging es um Holzfäller, ich glaube in Rumänien oder was, Bulgarien, das ärgert mich jetzt, dass ich es nicht mehr genau weiß. Aber ich glaube, es war eines der beiden Länder. Und dann ist hat der Typ, der den Podcast gemacht hat, gesagt, ja, ich habe mich da mal so ein bisschen rumgefragt. Und dann sind wir auch mal in den Wald gefahren, haben uns die Bäume angeguckt, die da markiert wurden und so. Es waren noch alles gesunde Bäume. Und dann sind die richtig bedroht worden. Dann haben die Typen gesagt, wenn ihr nicht sofort weg seid, dann kommt ihr aus diesem Wald nicht mehr raus und so. Mhm. Und dann wurde es so richtig brenzlig.
Glaube ich sofort.
Das ist total krass. Diese Holzfäller-Mafia ist nämlich hier so in so umliegenden Ländern massiv am Start.
Ja.
Und das ist, die fackeln auch nicht lang.
Ja.
Das ist kein Spaß.
Ja, da hatte auch in der Doku polnischer Typ gesagt, dass sie als Polen auch viel zu unwichtig sind, als dass ihnen da jemand zur Hilfe kommen will, wenn IKEA einfach ihr halbes Land abholzt.
Ja.
Sie sind halt schön nah an Schweden und überall an Europa. Und deswegen.
Ich glaube, dass auch 80% der weltweiten Wachsproduktion jedes Jahr für IKEA-Teelichter draufgehen.
Ja, wahrscheinlich. Und dann, was ich auch ganz, also ich will die Doku nämlich gerne mal sehen, weil in dem Trailer war auch jemand, der früher eine relativ hohe Position bei IKEA hatte und der dann sozusagen auspackt. Ja. Also ich habe da, ich gucke mir die mal an. Ich, wenn ich die finde, verlinke ich die mal in den Shownotes.
Wenn ich einen Podcast finde, den mache ich den auch.
Genau.
Und dir gebe ich den auch mal, dass du mal hören
Ja, mach
kannst.
Mal.
Ich muss den aber erstmal wieder finden. Das war irgendwo in der ARD-Audiothek, aber...
Das kriegst du hin.
Don't ask me where.
Okay, mache ich jetzt nicht.
Auf jeden Fall,
ich frage jetzt nicht.
Warum ich überhaupt darauf gekommen bin, diese Kontinentalsache aufzumachen, ist, dass uns beide ab morgen für eine Woche die Kontinente trennen.
Ach, deswegen? Hm. Ach, du alte Niedlichkeit.
Du bist eine alte Niedlichkeit.
Das stimmt. Ich fliege morgen Mittag in die USA.
Und dann bist du eine Woche so weit weg von mir.
Anderthalb sogar eigentlich.
Dann fliegst du sogar auf die Westküste. Mhm. Das heißt, wir haben einen großen Time-Lapse zwischen uns, einen großen
9 Stunden.
Zeitunterschied. Und dann müssen wir wieder die Tage so koordinieren, dass wir irgendwie miteinander also so Video-Messagen können.
Ja.
Aber
da werden wir uns wieder stark vermissen.
Ja. Ich vermisse dich jetzt schon.
Mhm. Mhm. Ja, das ist echt immer blöd. Also ich reise ja wirklich gerne alleine. Aber es gibt so Phasen, da vermissen wir uns dann sehr.
Hm.
Und jetzt ist gerade so eine, was auch daran liegt, dass ich jetzt gerade schon wieder auch relativ viel weg war und davor du.
Hm.
Wir waren jetzt nicht so viel am Stück zusammen.
Hm.
Aber wir müssen auch mal echt mal wieder in Urlaub fahren.
Na, ist ja für dieses Jahr geplant.
Ist, ja, das ist ganz lieb von uns. wobei wir waren ja auch schon mit meinen Eltern, ne? Ja, wir müssen auch mal wieder zu zweit fahren.
Das wäre vielleicht ganz schön, aber ja, wir wollen ja dieses Jahr nach Italien.
Oh ja, mal wieder. Das gute alte Italien, das ist wirklich eine Safe Bet.
Ja,
also Italien ist einfach so wunderschön. Ich habe heute früh wieder auf Instagram gesehen, CNN hat mal nachgehakt, wie denn diese 1 € Hausverkaufssache gelaufen ist. Und es gibt, also es ist wohl in einigen Städten ganz gut gelaufen und da ist dann jetzt auch wieder ein bisschen mehr Leben. Und dann gibt es ein paar Städte, für die hat es überhaupt nicht funktioniert. Und als ein Beispiel, da war ich vorhin dann natürlich sofort auf Google Maps, ist eine Stadt namens Patrizia oder Patricia, weiß nicht, wie man das ausspricht. Also wie Patrizia geschrieben, nur ohne das zweite I. Also Patrizia.
Patrika.
Patrika, nicht Patricia? Nee. Also dann wäre dann 2 C, ne?
Nee, dann wäre ein I nach dem C. Dann ist es Tsch.
Ah ja, verstehe. Es ist ein C Patrika dann.
Mhm.
Okay. Das ist nicht weit weg von Rom. Und so eine mittelalterliche Stadt, die auch wirklich wunderschön aussieht, die in so einem Hang, in so einem Berghang ist. Und er meinte da, also der, wie heißt er, der Bürgermeister, meinte, hier zu uns kommt gar keiner. Das funktioniert überhaupt nicht. Sie haben ein paar richtig große Häuser, die sie da für 1 €, ich weiß gar nicht, euch haben wir davon, glaube ich, noch nie was erzählt, aber es gab mal eben so eine Aktion, weil diese kleineren Orte, die wirklich schon so uralt sind in Italien, so immer leerer und leerer werden, weil die ganzen jungen Leute halt in die Stadt ziehen.
Ja.
Und die Bürgermeister haben sich zu so einer Art Gruppe zusammengeschlossen und haben Werbung dafür gemacht im Rest der Welt, dass man Häuser für teilweise 1 € oder 20 € oder so, es war ein bisschen unterschiedlich, kaufen kann. Ein bisschen an ein paar Bedingungen geknüpft. Man muss, glaube ich, innerhalb von 3 Jahren renovieren oder zumindest angefangen haben.
Ja.
Und man muss auch irgendwie nachweisen, dass man vorhat, ab und zu da zu sein.
Ja.
Und das nicht unbedingt, glaube ich, als Airbnb anzubieten, sondern wirklich selber, weil sie wollen halt ihre Orte wiederbeleben. Und wir hatten da natürlich ein Auge drauf, so kennt man uns.
Ist denn vorbei, die Aktion? Die gibt es auch noch, oder?
Ja, die gibt es noch.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob alle das noch machen, aber die gibt es auf jeden Fall noch. Und CNN hatte das damals schon so, ich glaube, da bin ich damals schon drüber gestolpert, verfolgt. Und jetzt haben sie halt mal so nach 3 oder 4 Jahren oder so einen Zwischenbericht gemacht. Und da fand ich so interessant, hab natürlich sofort geguckt, wie weit weg von Rom ist es denn? Ist es Pendellänge?
Ja.
Aber das ist natürlich, du kommst da halt mit nichts hin, wenn du kein Auto hast.
Hm.
Also ich finde es schon immer wichtig, irgendwie ans Bahnnetz angeschlossen zu sein.
Hm.
Also ich weiß nicht, wie dir das geht, aber das irgendwie ist mir zu hot.
Naja, Bahnnetz halte ich schon für sehr euphemistisch, weil ja die Bahn in Italien einigermaßen gut aufgestellt ist, aber jetzt auch nicht so weit wie zum Beispiel hier, so weit das Streckennetz hat. Also Bus muss halt sein.
Ja, oder also genau, dass du auch, ich sage ja nicht, dass man sich da kein Auto anschaffen könnte und müsste und würde, aber ich finde es schon wichtig, dass man auch ohne hinkommen könnte. Zumindest in den Ort.
Naja, aber das wäre dann wahrscheinlich eher eine Bussache. Aber die Busse fahren eigentlich ganz gut überall hin. Also da.
Du, ich guck mal von Rom nach Patrika.
Das ist übrigens Patrika. Also Patrika. Das ist quasi, das I ist quasi lang, wenn es ein C ist. Wenn es zwei C wären, dann wäre es ein kurzes I davor. Dann wäre es Patrika.
Okay. Also mit dem Auto ist man in einer Stunde 13, das ist ja okay. Mhm. Das ist ja ein bisschen länger, als wir zu meinen Eltern fahren. Mhm. Mit der Bahn 8,45. Da weiß ich jetzt nicht, warum das so ist.
8 Stunden 45.
Mhm. Aber vielleicht. Ah nee, guck mal. Okay. Ich sehe, mir wird hier auch gerade eine andere Verbindung für 2 Stunden angezeigt.
Okay.
Das ist dann.
Das wäre die Verbindung gewesen über Marseille.
Ja, keine Ahnung warum. Nee, ich glaube, man muss dann so lange warten. Aber es ist, die erste Strecke ist mit dem Zug nach Frosinone.
Mhm.
Und dann von Frosinone bis nach Patrika mit dem Bus.
Frosinone, das hört sich ja auch schön an.
Schöne 32 Stationen.
Frosinone. Wo ist das? Ist das im Landesinneren? Ist das oder wo ist das?
Ja, das ist da in der Nähe. Also. Es ist interessanterweise super nah an Patrika dran,
mhm.
aber der Bus hält 32 Mal und das macht dann ja, am Ende die so, letzte Stunde.
So wie in der Eifel. Da wird dann, wenn ein Bus übers Dorf fährt, muss er natürlich an jedem Wasserhahn halten. Das ist dann einfach so.
Das obere ist Rom.
Ja.
Ich zeige mir jetzt gerade Google Maps und das untere ist sozusagen.
Ja, ein bisschen zu weit weg vom Meer.
Ja.
Aber Frosinone hört sich schön an, da möchte ich mal hin.
Aber das ist sie wahrscheinlich auch, also die Orte, in denen es geklappt hat mit diesen 1-Euro-Häusern, waren dann bestimmt halt die, die eben irgendwie auch eine besondere Lage hatten.
Mhm.
Und dann eben nicht die, die so mitten im Land sind, wo keiner weiß, wie er da hinkommt.
Ich kann mir schon vorstellen, dass da so ein paar Leute irgendwie sich da euphorisch für 1 Euro ein Haus geholt haben und dann gemerkt haben, aber das ist ja, das zu renovieren ist ja doch ganz schön aufwendig oder anstrengend oder mühsam oder ach, hier ist es doch nicht so schön. Ach, in dem Dorf ist ja gar nichts los, weil sie machen es ja, damit in dem Dorf was los ist. Ich glaube, dass da schon die ein oder andere Realität nochmal hart gehittet hat für so 2, 3 von den Menschen.
Glaube ich auch. Und ich glaube auch, wenn die Italiener in so uralten Dörfern sagen, das ist renovierungsbedürftig,
ja.
Dann bedürftig. Dann heißt es, glaube ich, auch an vielen Teilen, da gibt es kein Wasser und kein Strom. Und ja, da musst du richtig legen.
Ich finde das ja super, wenn man sowas als Projekt hat, so am besten mit einer Family oder so, und man dann immer regelmäßig dahin fährt und so ein Stückchen renoviert zusammen und dann wieder wegfährt und dann wieder, bis es dann irgendwann fertig ist, finde ich irgendwie ein schönes Projekt.
Ja. Sizilien macht auch mit Sardinien, also.
Sardinien, Sardinien ist richtig teuer.
Also es gibt, wenn man das mal googelt, habe ich gerade mal kurz gemacht,
ja.
Dann kriegt man auch Seiten, die so auflisten, welche Orte da mitmachen.
Guck ich mir nachher mal genau an.
Und hier gibt es auch zum Beispiel in der Berliner Morgenpost, mein Traumhaus in Italien hat mich 1 Euro gekostet, also offenbar auch schon Berichte von Leuten, die das gemacht haben. So viel kostet die Renovierung. Hinzu kamen 12.000 Euro für Sanierung und weitere 5.000 Euro Notar- und Übertragungsgebühren. Das ist natürlich auch geil, dass du das dann zahlen musst. Aber sie schreibt ja auch, das Haus war in relativ gutem Zustand und so. Also eigentlich müsste man mal, wenn man daran wirklich Interesse hatte, sich ein Auto mieten und dann so ein paar von diesen Orten abfahren und sich ein paar Häuser zeigen lassen.
Ja.
So.
Ich wollte mal kurz in die Feedback-Runde nochmal gehen. Ich habe Feedback bekommen zu einem Geheimnis, das wir hier besprochen haben.
Mhm.
Und zwar die Person, die in ihrer Tattoo-Ära ist.
Cool.
Die hat mir geschrieben, sie wollte sich bei uns bedanken.
Gern geschehen.
Auch euretwegen ziert seit ein paar Tagen ein liebes Huhn meinen Oberarm.
Ein liebes Huhn?
Ja, ein liebes Huhn.
Ach so, wie ein nettes Huhn.
Ja.
Kein liebes Huhn.
Nee, ein liebes Huhn. Mein Oberarm und reiht sich damit zu meiner Kartoffel, dem Marmeladenglas, einem Neuron und einem Löffel. Und dann schreibt sie, ich bin nicht die cool, trendy, lässigste Person, wie man vielleicht merkt, grinse, Smiley.
Ich finde die alle Motive total niedlich.
Und dann schreibt sie, ich habe mich supi gefreut, eure Perspektive zur Sache zu hören.
Ich finde alle Motive total niedlich.
Ich stimme es auch super vor. Also ein liebes Huhn, eine Kartoffel, ein Marmeladenglas, ein Löffel und ein Neuron. Oder ja. Neuron, sagt man Neuron oder Neuron?
Ich glaube Neuron.
Neuron. Das alles als Tattoo finde ich sehr lässig. Finde ich eine sehr gute Tattoo-Sammlung.
E-Mails haben wir nicht bekommen. Ich habe extra geguckt.
Finde ich eine sehr coole Tattoo-Sammlung.
Ich auch.
Ich fast ein bisschen neidisch.
Marmeladenglas ist auch geil.
Ja.
Ist eine gute Mischung.
Und ein Neuron.
Ja, das Neuron finde ich jetzt, aber ein Löffel, Marmeladenglas, ist doch super.
Was hast du jetzt gegen das Neuron?
Hat sie ein Foto mitgeschickt?
Nee.
Vom lieben Huhn?
Nee.
Schade.
Was hast du jetzt gegen Neuron?
Ich habe nichts gegen Neuron.
Das bist du jetzt plötzlich so wissenschaftsfeindlich. Hast du was gegen Wissenschaft, Maria,
ja,
oder was?
Ja, das ist jetzt der Ort, wo ich es dir sage, Nils. Ich habe was gegen Wissenschaft. Aber diese 1-Euro-Sache, Nils.
Ja.
Hast du noch mehr Feedback?
Nee, das war das einzige Feedback.
Ach so. Ich dachte, da kommt jetzt noch.
Nee, aber du bist jetzt wieder zurückgesteppt zur 1-Euro-Sache.
Ja, ich kann nicht loslassen. Diese Idee, dass wir uns für 1 Euro ein Haus in Italien kaufen könnten, die finde ich einfach so schön.
Ja, finde ich ja.
Aber es ist halt, wir wissen ja, wie die Realität ist. Wir wissen, wie sie ist, Nils.
Naja, ich kenne ja Leute, die das gemacht haben.
Du kennst Leute, die es gemacht haben?
Die, also nicht ein 1-Euro-Haus gekauft, aber ein Haus in Italien gekauft und dann peu à peu renoviert. Und da, das hat irgendwie schön funktioniert. Die sind dann immer, wenn sie irgendwie Urlaub hatten, dahin und haben ein bisschen renoviert und irgendwann war es fertig.
Weißt du, was mich daran so also weil die Idee finde ich eigentlich ganz geil. Wir haben ja mal überlegt, ob wir uns so ein Häuschen holen, zum Beispiel mit meinen Eltern zusammen, ein bisschen mit Family, vielleicht noch deine Tochter und mein Bruder, so dass wir da alle immer mal irgendwie was machen und hin können und auch unterschiedlich und so. Aber was mich immer abschreckt daran, dass wir irgendwo ein Häuschen haben, was wir renovieren müssen, ist, dass ich dann immer ein schlechtes Gewissen hätte, dass wir da öfter sein müssten. Aber ich will ja die ganze Welt sehen.
Ja, auch das Problem hätte ich gar nicht. Ich finde, man kann ja einen Teil der freien Zeit, die man hat, dafür dann benutzen. Und den anderen Teil kann man dafür nutzen, die Welt zu sehen.
Ja, ich habe halt nur einen freien Teil.
Nee, du hast auch mehr freie Teile.
Ja?
Ja.
Naja, man müsste da halt wahrscheinlich auch ab und zu wohnen, während man arbeitet. Nicht nur, wenn man Urlaub macht.
Ja, das wäre nicht so schlimm. Das wäre eigentlich der Benefit.
Aber gibt es da WLAN? Das ist die erste Frage.
Naja, sonst macht man es halt nicht.
Jetzt?
So klar.
Ich muss jetzt wissen, ob es da WLAN gibt.
So klar. Aber ja, ich glaube, Italiener sind ganz gut mit Glasfaser überall und so. Ich glaube, das ist ja ganz okay. Ja.
Na was, also für mich ist die Idee, relativ günstig ein Häuschen in Italien und so ein Ort zu haben, wo man so hin kann, total schön. Mhm. Aber ich will gar nicht renovieren.
Ich finde ja das Geile an dem Renoviergedanken, dass es dann so wird, wie ich es haben will und nicht irgendwie schon sehr weit renoviert ist und ich mich dann mit vielen Dingen abfinde, weil sie halt schon fertig sind und ich sie dann nicht mehr machen muss. Und dann ist aber eigentlich nicht so schön ist, weil wir wissen, Italiener und Innenausbau und Einrichtung oft nicht, ist denen nicht so wichtig, möchte ich mal euphemistisch
formulieren. Ist halt ein Draußenland.
Ist ein Draußenland, da muss es drin nicht so schön sein. Und das wäre dann halt die Möglichkeit, das drin auch so zu machen, dass es einem selber gefällt. Und das ist, finde ich, ein großer Vorteil für Italien.
Ja, also ich weiß, was du, also dieser Teil, wo man was macht im Haus, was tatsächlich dann optisch nachher sichtbar ist. Mhm. Aber ich sehe mich halt irgendwie diese komische Schaumstoffwolle zurechtschneiden und zwischen Balken klemmen, weißt du?
Glaswolle, da musst du sehr aufpassen.
Okay.
Musst du auch immer Handschuhe und Schutz tragen, weil das ist so fies. Das
ja, Zeug. Und irgendwelche Wände rauskloppen, irgendwie Schutt abtransportieren,
ja, das macht so Bock.
Sich mit italienischen Handwerkern streiten, die irgendwelche Rohre verlegen und die sagen bipedi bupedi und dann ziehen sie uns über den Tisch und ich weiß nicht, was sie gesagt haben.
Ach, ich lache mich ja mit denen kaputt und ich habe ja mal mit meinem Bruder, bin ich ja mal in eine Lagerhalle gezogen, wir haben die selber ausgebaut, da war vorher eine Karateschule drin, bevor wir da eingezogen sind, da waren dann noch so verschimmelte Duschen und so verschimmelte Duschkabinen, die der Typ so halbherzig gebaut hat und sonst war da irgendwie viel Schutt und so und wir haben dann selber 2, 3, 4 Wochen lang da irgendwie alles rausgeworfen, haben uns dann einen Container vorne hinstellen lassen, weil jemand das irgendwie, ich glaube, irgendeine Filmproduktion wollte dann da drehen, hat gefragt, ob sie da bei uns drin dürfen, haben gesagt, ja, wenn ihr eine Miete zahlt und uns einen Schuttcontainer vorne hinstellt, dann könnt ihr machen, was ihr wollt, und das haben die dann gemacht. Dadurch hatten wir dann auch einen Container da, wo wir alles reinwerfen konnten und haben dann da selber Böden reingemacht, haben da selber Wände reingezogen, also Räume aufgeteilt, haben alles selbst gebaut, haben das Bad selbst gebaut, so wie wir es uns vorgestellt haben, auch selbst gefliest und haben da alles selbst gemacht und das war sehr mühsam bisweilen, aber wir haben es alles zu zweit gemacht, es war so befriedigend, das war so eine geile Arbeit.
Glaube ich auch wirklich voll.
Ja.
Und ich glaube auch, ich kann mir auch richtig vorstellen, wenn man das so selbst schafft und baut, wie schön das auch ist, aber ich glaube auch, dass der Prozess richtig krass sein kann für jemanden wie mich, die wenig Zeit hat, weil ich viel, viel arbeite und echt so krasse Rücken- und Schulterschmerzen habe immer regelmäßig.
Aber dann kommst du einfach, wenn es darum geht, das quasi schön einzurichten.
Ja, aber das, ja, also müsste ich dann auch. Ja. Aber ich würde natürlich trotzdem viel helfen, weil das ist ja dann auch unseres und ich würde mich dann auch verpflichtet fühlen und so. Also.
Ja, aber ich würde ja nicht wollen, dass du da groß körperlich reinhaust, wenn es für dich viel zu anstrengend ist.
Also ja, aber ich will ja auch das dann mit prägen. Also ja, ich würde es dann auch machen wollen.
Ja, aber würde ich nicht zulassen.
Okay, Leute, das haben wir das schon besprochen.
Na, ich will ja nicht, dass du sollst ja nicht, das soll ja nicht mit Schmerz verbunden sein.
Ja, ich verstehe das, aber ist eh alles
da
in
gibt's
meinem
ja dann, Leben. Da gibt es ja dann vielleicht andere Sachen, die noch gemacht werden müssen, die eben nicht so körperlich so super anstrengend sind oder so nervig sind oder so, was du dann da quasi machen könntest. Aber da müsste man ja schon drauf achten. Aber es ist einfach dieses selber das alles bestimmen zu können, das ist schon geil. Mhm. Macht schon Bock.
Vielleicht müssen wir uns dann nochmal hinsetzen mit der Family.
Ja. Zahlt jeder 25 Cent.
Weil ich finde jetzt irgendwie 1,13 nach Rom. Mit dem Auto? Ist nicht weit.
Nee, ist nicht weit.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Patrika.
Patrika. So, dann gucke ich doch mal, was ich hier... ich habe hier ein sehr interessantes Geheimnis geschickt bekommen.
Oh ja.
Das ich hier noch mit dir besprechen würde. Das lautet folgendermaßen. Ich habe sehr viele Bücher, mindestens zweimal so viele ungelesene wie gelesene, traue mich nicht zu zählen.
Oh ja, haben wir auch.
Ja.
Ich glaube auch, dass wir mindestens zweimal so viele ungelesene wie gelesene
mindestens.
Haben.
Aber ich, also bei mir geht es gar nicht darum, mich nicht zu trauen zu zählen, sondern ich habe gar keinen Bock.
Ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, warum.
So viele Bücher.
Ja, also das ist vielleicht mal die erste Frage an das Geheimnis. Warum? Gab es da von irgendwem eine Anfrage? Wozu brauchst du diese Info?
Na.
Quäl dich nicht. Wir haben ja gerade komplett unser Wohnzimmer umgeräumt, das heißt auch unsere Bücherregale von A nach B, da wird einem auch nochmal klar, wie viele Bücher man hat.
Ja.
Und vor allen Dingen haben wir ja noch zusätzlich Bücherregale in 4 anderen Zimmern, fällt mir ein.
Na.
Das klingt jetzt, als hätten wir 4000 Zimmer, aber
wir haben quasi in jedem Zimmer außer dem...
Ich zähle jetzt gerade auch den Flur mit. Wir haben im Flur steht ein Bücherregal, im Studio steht ein kleines mittlerweile nur noch, im Schlafzimmer haben wir so ein schmales, zwei schmale.
Ja.
Aber in deinem Schrägstrich im Arbeitszimmer haben wir noch, stehen noch zwei Bücherregale. Und dann halt hier im Wohnzimmer stehen die großen Bücherregale.
Ja.
Und wir haben sehr, sehr viele Bücher. Und ich habe irgendwann mal kleine blaue Punkte auf alle Bücher geklebt, die ich noch lesen will.
Mhm.
Damit, wenn ich nach einem neuen Buch gucke, ich immer nur schon direkt auf die blauen Punkte gehe. Weil da sind ganz viele Bücher, bei die dir gehören, die mich interessieren. Oder auch,
Hallo.
Oder auch viele, die ich dann auch schon gelesen habe.
Was für ein Buch von mir interessiert dich nicht? Guck mal, wir sitzen ja direkt
vorm
Regal.
Beastie Boys interessiert mich nicht.
Hä, wieso interessiert dich denn nicht das Beastie Boys Buch? Weil, super interessant.
Aber wenn man sich halt für die Beastie Boys interessiert.
Selbst dann ist es, glaube ich, interessant, weil man viel so über die New Yorker in den 80ern irgendwie erfährt und so. Das ist, glaube ich, eine geile Szene gewesen.
Ja, na, ist doch schön, dass das für dich so sich anfühlt. vor dem Gesetz sind nicht alle gleich, würde ich auch nicht lesen wollen.
Ronen Steinke, sehr interessant. Okay. Also ein sehr interessantes Buch über, der ist Jurist und das ist ein sehr interessantes, der ist ein super Typ, ich folge dem auch auf Instagram und überall, der schreibt eine sehr interessante Kolumne über Recht in der Süddeutschen und der engagiert sich sehr dafür, dass dass endlich in Deutschland gerecht Recht gesprochen wird und nicht immer nur irgendwie diejenigen Recht kriegen, die irgendwie ans richtige Gericht ziehen oder irgendwie besser gestellt sind, sondern dass alle das gleiche Recht zugesprochen bekommen.
Bin ich dafür? Reicht mir aber schon. Muss ich jetzt, also weil, finde ich, ist so ein Captain Obvious Buch. So, da stehen die ganze Zeit Sachen drin, wo ich denke, ja.
Ja, aber dann hast du ein bisschen einen argumentativen Unterbau zu dieser Forderung.
Falls ich mal demnächst, okay. Also dann interessiere ich mich auch nicht so richtig für Sponti-Sprüche.
Hast du selber schon durchgeblättert? Es ist ein sehr gutes Buch. Mach mal, blätter mal, sag mal einfach den ersten, der da auftaucht, wenn du einfach reinblättest.
Ich hab's nicht gesehen, ich weiß nur, dass wir es haben. Ja, stimmt. Aber ich weiß, es steht hier irgendwo. Ich hatte es beim Einräumen wieder in der Hand, Sponti-Sprüche. Ich hab's bestimmt hier ganz unten irgendwo weggeräumt. Dann interessiert mich zum Beispiel auch nicht das große Krimi-Abenteuer-Spielebuch.
Ja, aber Abenteuer-Spielebuch ist halt geil. Dieses
ja.
Gehe zu 335, wenn du nach links gehen willst. Das ist doch mega gut.
Ja.
Ich sehe schon.
Mich interessieren auch nicht diese ganzen deutschen Autoren erzählen von 2 Wochen in ihrem Leben. Das ist ja ein Genre, was wirklich, finde ich, massiv gewachsen ist, das mich gar nicht interessiert.
Okay,
und was noch wichtig ist, ist, dass sie möglichst jung sind, damit sie eigentlich noch gar nichts erlebt haben.
Aber ich sitze aber schon, du hast auch gar keinen blauen Punkt auf meine hier so über Heavy-Metal-Movies zum Beispiel. Ist auch kein blauer Punkt. Das ist ein Kompendium über alle Filme, in denen Heavy-Metal sozusagen die Hauptrolle spielt.
Warum sollte mich das interessieren?
Das ist doch total geil.
Bist du verrückt geworden?
Okay, dann sag mal irgendwas, wo du einen blauen Punkt drauf hast, was du noch nicht gelesen hast, wo du gesagt hast, oh, da will ich mal rein.
Da sind ja hier ganz viele. Zum Beispiel In the Closet of the Vatican. Power, Homosexuality, Hypocrisy im Vatikan.
Ja, das haben wir uns in Italien gekauft.
Ja, ich glaube in Rimini.
Wie sich das gehört.
Mhm. Das finde ich interessant.
Ja.
Dann würde ich gerne, was ich immer noch nicht gelesen habe, ist hier Alice Hasters.
Mhm.
Ihr Buch.
Mhm.
Guck mal, ich habe hier super viele Essays, die dein Leben verändern werden.
Das liegt ja immer überall rum, ne? Dieses 100 Essays, also aus Buchtischen meine ich.
101.
101.
Ich weiß nicht, wann wir aufgehört haben, 100 eine okaye Zahl zu finden.
Ja, warum das hier jetzt so ein Dalmatiner-Ding pullen muss.
Ja. Bei Matthew Perry, Friends, Love and the Big Terrible Thing, den blauen Punkt mache ich wieder ab.
Ist jetzt wahrscheinlich das zu lesen, es schmerzt irgendwie.
Ja,
ne?
ja finde ich auch. Also zumindest für den Moment kann ich das noch nicht.
Ja.
Anxious People habe ich einen blauen Punkt. Aber hier auch Das Bildnis des Dorian Gray würde ich mal wieder lesen. Habe ich auch einen Punkt dran. Oder hier, was du mir gegeben hast, Die Letzten ihrer Art.
Ja.
Ist auch ein blauer Punkt dran.
Das ist ja Dings, ne? Hier, wie heißt er?
Douglas Adams.
Ja.
Also es gibt eine Menge Punkte und also für mich ist es, ich hatte früher, guck mal, ich habe auch bei Dave Eggers einen Punkt dran.
Sehr gut.
Für mich sind, also ich hatte immer ein schlechtes Gewissen, mir Bücher zu kaufen, wenn ich noch so viele Ungelesene hatte. Und das ist auch oft so ein, also hört man, es gibt eine bestimmte Art von Menschen, die so sind. Und ein Teil davon habe ich in mir, das ist der gleiche Schlag Menschen. Und das ist jetzt ohne Wertung, weil ich fühle einen Teil davon sehr. Lass uns nur so viel Essen kaufen, wie wir essen.
Ja.
Und erstmal was aufessen, bevor wir was Neues kaufen.
Ja.
Versus die Menschen, die sagen, und das finde ich eigentlich eine gute Sache, weil man da nicht so viel wegschmeißt. Ne? Aber es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, Essen ist für mich ein Genuss. Wenn ich darauf jetzt keine Lust habe, esse ich das nicht. Dann hole ich mir, worauf ich Lust habe.
Mhm.
Ich versuche natürlich nicht, jetzt mit Absicht Sachen wegzuschmeißen. Aber wenn das mal so ist, ist es halt so.
Ja.
Und ich kaufe mir verschiedene Sachen, weil ich eine Option haben will am Wochenende und nicht nur die eine. Ich will jetzt nicht schon wissen, was ich übermorgen esse.
Ja.
So, das sind, finde ich, 2 Menschenschläge. Und die, ich habe sehr viel von dem sehr vorsichtigen aus meiner Familie mitgebracht und kriegt den eher auf Genuss orientierten kriege ich sehr von dir mit. Und manchmal ärgert mich das, wie viel Essen wir wegschmeißen. Das klingt jetzt, wenn wir Tonnen Essen wegschmeißen, aber wenn wir was wegschmeißen und dann beschwere ich mich darüber auch und dann setzt du so ein Gesicht auf, als würde dir das was bedeuten. Weil du es einfach gar nicht so siehst. Und dann ziehen wir weiter im Leben. Und ich finde, dass aus einer ähnlichen Ecke dieses kommt, wir haben ja schon so viele Bücher, die habe ich noch gar nicht alle gelesen, ich hole mir jetzt kein neues. Und mittlerweile sehe ich das aber anders.
Ja.
Ich sehe das mittlerweile so, dass mit jedem Buch, was ich mir kaufe, kaufe ich mir die Option, die Person zu sein, die dieses Buch gelesen hat und die dieses Wissen hat. Und ich kaufe mir sozusagen einfach die Option. Ich habe diese Option im Bücherregal und ich weiß, dass mich das interessiert oder dass ich mich darüber mal informieren wollte oder dass ich diesen Roman mal lesen wollte. Weil ich finde, Bücher verändern einen ja auch immer ein bisschen. Mhm. Also weil man irgendwie entweder neue Ideen hat oder eine tolle Geschichte gehört hat und so. Es ist ja immer ein bisschen, was macht es ja neu, weil man über Sachen nachdenkt. Und deswegen habe ich so für mich jetzt dieses im Inneren, jedes Buch, was ich kaufe, ist, ich kaufe mir halt die Option, die Person zu sein, die dieses Buch intus hat.
Ja.
und kann darauf jederzeit zugreifen. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, aber wenn du es fühlst, dann geh halt in dem mit einem Laden. Aber das ist halt für mich dieses ein bisschen Sammeln und dieses dann das parat haben, weil ich mich dann wahrscheinlich sonst nicht mehr dran erinnern würde und so,
ja.
Dass ich die dann einfach gerne hier habe. Und ich finde Bücher auch wahnsinnig gemütlich. Also optisch, Bücherregale.
Ja. Ja.
Wie geht dir das damit?
Ich finde, den Vergleich zum Essen, den kann ich überhaupt nicht ziehen, weil ich verstehe schon, was du meinst.
Ich ziehe nicht den Vergleich zum Essen, sondern diese Art Mensch, es gibt einfach Menschen, die nichts verschwenderisch machen.
Ja, aber.
Das meine ich.
Aber ich glaube, es gibt auch Menschen, die quasi beim Essen ganz asketisch nur kaufen, was sie essen, aber trotzdem volle Bücherregale haben, auch mit Büchern, die sie noch nicht gelesen haben.
Ja.
Ich glaube, das ist das eine bedingt nicht das andere. Ich finde beim Essen, also gerade was dieses Genusseinkaufen betrifft und so, da sagt man ja auch oft, da waren die Augen größer als der Magen oder als der Hunger oder so. Das passiert schon immer wieder. Es passiert einem, glaube ich, vor allem als Städter, weil quasi die Einkaufsmöglichkeiten immer vor der Tür liegen. Wenn man so am Land wohnt und wo man so einmal in der Woche oder zweimal in der Woche zum Riesensupermarkt fährt, um einen Großeinkauf zu machen, da passiert mir das wahrscheinlich nicht so oft. Wenn man da viel gezielter einkauft. Und ich gehe ja auch fast immer ohne Einkaufszettel einkaufen und so. Deswegen, da passiert einem das, glaube ich, eher, als wenn man so sehr organisiert an diese Sache rangeht. Bei Büchern finde ich verschiedene Sachen. Erstens habe ich einfach für mich irgendwann festgelegt, dass Bücher Möbelstücke sind. Also ich finde auch, also sie sind natürlich auch Bücher, aber sie sind eben auch Möbelstücke, die was mit einem Raum machen.
Eher Dekostücke.
Ja, ich meine gerade heutzutage, wo Leute plötzlich auch anfangen, Bücher nach Farbe zu sortieren, Buchrücken nach Farbe zu sortieren und so, ist ja, also das war ja früher undenkbar, aber daran sieht man, zu was für eine Einrichtungsidee auch Bücher geworden sind. Und ich finde, die nehmen dem Raum irgendwie die Leere, die saugen natürlich auch Schall, aber die sind auch einfach, die machen den Raum aufregend und interessant und die bieten immer was zu entdecken, die sind so eine Art offene Schatztruhe und so. Deswegen, wie eine Plattensammlung übrigens auch, finde ich, dass das einen Raum irgendwie interessanter macht und verschönert und aufregender macht. Weil bei meinen Platten zum Beispiel ist es ja auch so, ich kaufe mir sehr viele Platten, aber auch Platten, die ich so auf Spotify täglich höre, kaufe ich mir dann auch auf Vinyl, um sie auf Vinyl auch nochmal zu haben. Aber ich höre sie auf Platte oder auf Vinyl deutlich seltener, als ich sie im Stream höre. Aber es ist einfach, ich finde das schön, die als Option auf Vinyl zu haben. Und wenn ich mich dann mal alle Jubeljahre an meine Plattenspieler stelle und für mich so ein bisschen mixe oder so einen Mix mache oder was auch immer, dann freue ich mich, wenn ich die auf Platte habe und die auch auf Platte hören kann. Aber es ist nicht für den täglichen Gebrauch sozusagen. Und das sind Bücher ja auch nicht. Und ich finde, aber deswegen finde ich es auch so schön, dass wir quasi in jedem Raum eigentlich Bücherregale haben, weil die jeden Raum interessanter machen. Wir haben ja sogar hier unser halbes DVD-Regal aussortiert, um die Hälfte zum Manga, also zum Bücherregal zu machen, weil jedes Zimmer interessanter ist, wenn ein Bücherregal drin steht. Und dann, was die Tatsache betrifft, Bücher zu kaufen, ohne sie zu lesen oder sie noch nicht gelesen zu haben oder trotzdem schon neue zu kaufen, wenn man noch so viele ungelesen hat, das sehe ich ein bisschen ähnlich wie du. Also nicht diese Person zu sein, die dieses Wissen haben könnte, aber diese theoretische Themenvielfalt, die ich mir damit aufmache. Mir passiert das ja auch oft, deswegen hast du ja für dich diese blauen Punkte eingeführt, aber mir passiert das so oft, dass ich vor unserem Regal stehe und dann ein Buch ausnehme und denke, ach, das ist ja interessant, das will ich ja mal lesen. Also ein Buch, das du oder ich dann irgendwann gekauft haben, das ich komplett aus meiner Erinnerung gelöscht habe, dass wir das besitzen oder dass es überhaupt existiert, dass ich dann bei uns im Bücherregal wiederentdecke und dann anfange zu lesen, weil ich es einfach super interessant finde. Und ich kaufe ja nur Bücher, die ich interessant finde. Das ist so geil. Jetzt guckst du mich gerade verwirrt an.
Gibt es Leute, die Bücher kaufen, die sie nicht interessant finden?
Weißt du, gibt
bestimmt. Also jetzt abgesehen von Studium oder so?
Ja, gibt bestimmt Leute, die so einen Komplettierungsgedanken haben oder die nur Bücher kaufen, die sie kennen oder die nur Bücher zu einem Thema kaufen oder so. Oder die irgendwie da so sehr gezielt diese Bücher kaufen. Wir gehen ja zusammen in einen großen Bücherladen und sagen so, wir sehen uns in einer Stunde wieder, gucken dann immer aufs Handy, wo der andere ist und ziehen durch den Bild und treffen uns dann beide mit vollen Körben wieder und gehen dann zusammen zur Kasse und gehen mit drei Tüten Büchern nach Hause, irgendwie so in etwa. Ja.
Auch nicht super oft, das klingt jetzt so, als würden
wir auch nicht super oft, aber so, das ist ja so das sind ja so unsere Feiertage, an denen wir das machen.
Ja, wir kriegen ja auch manchmal, also zu so Ostern, Weihnachten oder so, von meinen Eltern zum Beispiel auch immer Gutscheine für Buchläden, ja, weil sie wissen, dass sie uns damit am happiesten machen.
Damit kann man uns wahnsinnig glücklich machen. Mit Buchladengutscheinen macht man uns mit am glücklichsten, weil das immer so für uns so richtige Hochtage sind, wenn wir durch den Buchladen streuen und irgendwie unseren Korb mit Sachen vollpacken, ja, die wir einfach interessant finden. Voll. Und das landet dann alles hier im Buchregal und dadurch hat man ein Buchregal voll super interessanter Sachen. Und
halt diese Option, also man hat quasi einen kleinen Teil des Buchladens einfach zu Hause und kann dann irgendwie hier so sitzen und, genau, überlegen, worauf habe ich heute Bock zu lesen und nicht, was ist noch das eine, was ich noch nicht gelesen habe, damit, genau, ich mir morgen das nächste kaufen darf.
Genau. Und deswegen ist das, würde ich an der Stelle dafür plädieren, dass man nicht ein Buch zu Ende gelesen haben muss, bevor man sich das nächste holt, sondern Bücher sind immer eine Option. Bücher kann man sich immer schenken lassen. Man kann auch immer in der Bücherei sich ein neues Buch ausleihen. Man kann sich auch mehrere Bücher ausleihen. Man muss übrigens auch, und da möchte ich auch mal kurz drauf plädieren, weil das manche Leute vielleicht noch anders sehen, aber ich das auch immer öfter höre und nicht das sehr unterstützenswert finde. Man muss Bücher nicht zu Ende lesen, wenn sie einen einfach irgendwann nur noch langweilen oder quälen oder so. Wenn man an einem Buch ist, egal an welcher Stelle, ob man nach 10 Seiten ist oder ob man kurz vorm Ende ist oder in der Mitte oder wo auch immer, wenn man an einen Punkt kommt, wo man denkt, das ist alles so ein Müll, das ist ein Quatsch, dann schlagt das einfach zu und legt es weg und nehmt das nächste. Ihr müsst kein Buch zu Ende lesen. Das ist keine Pflicht. Ihr kriegt dafür kein Fleißkärtchen. Das macht euch nicht besser oder schlechter. Was ich früher gemacht habe, also quasi aus einem anderen Grund. Ich habe früher Bücher gelesen, die ich nicht verstanden habe. Ich habe sehr gezielt Bücher gesucht mit Themen, die ich nicht verstehe. Und habe die zu Ende gelesen, habe dann auch oft nichts verstanden. Aber habe gesagt, na komm, lies fertig, weil vielleicht bleibt irgendwas hängen. Das war immer meine Strategie. Funktioniert so semi.
Ja, vor allen Dingen nehmt ihr euch dann jeden Tag, den ihr in dem Buch lest, was ihr eigentlich nicht mögt, einen Tag weg, was ihr im Buch lesen könntet, was ihr mögt.
Absolut.
Wir haben letztens auch mal 300, 400 Bücher, 300, 200 aussortiert.
Ich glaube, es waren so 100.
Ja?
Ja.
Das kam mir so krass viel vor, aber du hast wahrscheinlich recht.
100 Bücher ist auch viel.
Ja, ist auch viel. 300, 400 ist vielleicht irgendwie ein bisschen übertrieben. Wir haben einfach einen Buchladen gehabt, den wir geschlossen haben. Nee, 100 Bücher ungefähr haben wir aussortiert und an einem schönen Sonntag auf eine alte Decke hier bei uns vor der Tür auf dem Bürgersteig drapiert mit Beuteln dazu. Und das kam sehr gut an, war innerhalb von wenigen Stunden weg und für uns beide sehr aufregend, hinterm Vorhang zu beobachten, wer so kommt und sich die Bücher wegnimmt. Und ich fand es so interessant, dass sie alle so sehr detailliert ausgesucht haben. Ja. Also nicht so, oh, hier gibt's was umsonst. Ja. Nehmen wir alle mit, weil es waren auch neuere Bücher dabei, die wir einfach und ganz viele Kochbücher, also gar nicht so der alte Rotz, sondern haben wir gelesen, wissen wir, lesen wir nie wieder. Oder irgendwie war dann doch nicht unser Ding oder was auch immer. Oder haben wir auch, kriegen ja auch viele Bücher geschenkt. Und dann haben die Leute so richtig, als würden sie die bezahlen müssen, immer den Rücken gelesen und wieder hingelegt. Nee, das ist es nicht und so. Und haben dann aber niedlich sich auch Beutel genommen und so 1-2 Bücher mitgenommen. So, das war irgendwie cool.
Aber sie haben die Rückseite gelesen. Der Rücken ist ja das an der Längsseite.
Ja, okay. Ich kann natürlich nicht jeder Buchprofessor sein, so wie du.
Ich glaube aber, was unser genialer Trick daran war,
ja,
weil oftmals Leute was umsonst rauslegen und auch.
Und dann war jemand ein Kuckuck. Aber erzähl mal deinen Trick.
Aber was glaube ich der geniale Trick von uns war, dass wir weil wir dann auch Beutel aussortiert haben. Wir haben so viele Beutel, so viele Jutebeutel und haben dann auch mal aussortiert. Und dann habe ich sie auf einen extra Karton gepackt und habe dazu geschrieben, hier, falls ihr einen Beutel braucht, und habe alle diese Beutel da reingepackt. Mhm. Und das war, glaube ich, das war unser USP. Damit haben wir die Leute richtig überzeugt, Sachen mitzunehmen, weil die dann sich jeder einen Beutel genommen hat und dann da irgendwie die ganzen Bücher direkt transportieren konnten.
Ja.
Das war genial. Also das war eine geniale Idee von uns.
Und dann hat plötzlich jemand, da waren wir irgendwie und haben plötzlich irgendwann nach ein paar Minuten wieder rausgeguckt, dann standen da 2 Kartons noch neben unseren Büchern mit so alten, ungewaschenen Klamotten.
Kissen. 2 alte Kissen und irgendwie noch so welche Klamotten.
Also irgendwer dachte, er kann hier so kuckucksmäßig und seine Kinder und hat damit sofort unsere Büchersituation abgewertet.
Total.
Weil es dann plötzlich wieder aussah wie Müll.
Ja.
Und du bist dann raus und hast sie woanders hingestellt. Ja. Weil das gibt's ja wohl nicht.
Ich hab's einmal gestellt, weil so geht's nicht.
So geht's nicht, Leute.
Nee. Das war eine richtige Unverschämtheit.
Ja, ihr kennt bestimmt so, wenn ihr in der Großstadt wohnt, so Kisten zu verschenken, wo man reinguckt und sagt, ja. Also gebrauchte Unterwäsche kann man dann auch mal wegschmeißen.
Ja, das sind immer so diese Kartons, wo man so richtig merkt, dass die jemand gepackt hat, der dann laut gesagt hat, als er zur Tür rausgegangen ist, die sind doch noch gut.
Ja, so, da freut sich jemand noch drüber.
Das ist immer so der Spruch dabei.
Ja.
Und das, aber und das hat richtig, das hat, wie du richtig sagst, das hat richtig unseren Free Book Stand runtergewertet, downgegradet. Und das geht nicht. Das haben wir dann, ja. Das habe ich dann schnell beseitigt.
Ja.
Und ich hoffe ja, dass die Person, die dazugestellt hat, gesehen hat, wie ich ihre Sachen weggestellt habe.
Ja, das hoffen wir beide.
Weil es so frech war.
Ja, dass es ihr ein bisschen peinlich war dann.
Ja.
Leute, also ihr seht, das ist auch, das ist ein gefährliches.
Verschenken ist nicht einfach.
Ist ein gefährliches Game.
Yeah.
Da müsst ihr, überlegt euch, ob ihr da emotional reif seid, ja. Ob ihr da bereit seid, das zu machen, weil das ist nicht, das ist nicht. Was ist denn so, was ist denn so ein Buch, was dich in letzter Zeit sehr beschäftigt hat? Oder was du cool fandest?
Welches Buch fand ich in letzter Zeit cool? Da muss ich jetzt gerade überlegen. Was hab ich? Ich habe jetzt so viel Manga gelesen in letzter Zeit, deswegen muss ich jetzt drüber nachdenken, welches Buch.
Wenn dir nichts einfällt, ist auch nicht so schlimm.
Mich nachhaltig beschäftigt hat. Doch, ich lese gerade, und das macht richtig Bock, die Biografie von Thomas Dolby.
Wer ist das?
Thomas
Ach, das war
Dolby.
So ein Musiktyp, ne?
Naja, Thomas Dolby ist ein Musiker aus den 80ern. Manche von euch werden seinen größten Hit She Blinded Me With Science kennen. Das ist mein absolutes Lieblings-80er-Jahre-Lied. War auch so ein One-Hit-Wonder, dieser Song. Das ist so, She Blinded Me With Science. Das ist so ein Synthesizer-Nerd gewesen. Und in einem Song hört man auch andauernd jemand räuspern, das dann so gesampelt wurde und so. Es ist, ich finde, es ist der beste Song der 80er Jahre. Und das war von ihm und er hat dann auch immer weiter Musik gemacht, hat auch geile Platten gemacht. Die ersten beiden Thomas Dolby-Alben sind wirklich der absolute Hammer. Er hat auch viel produziert. Er hat zum Beispiel Prefab Sprout produziert, also das Album Steve McQueen von Prefab Sprout, das ein fantastisches Album ist, übrigens demnächst auch zu sehen bei Cover Lover. Eine super fantastische Platte, die mir damals Fiete in der NBE geschenkt hat.
Friedrich Mücke.
Friedrich Mücke, der
und
Schauspieler.
Cover Lover ist ein Instagram-Format, was Nils für den SWR macht.
Richtig. Und aber auch auf meinem Account zu sehen ist. Und Friedrich Mücke war bei mir in der NBE und hat mir überraschend eine Platte geschenkt. Und das war eben die Steve McQueen von Prefab Sprout. Eines der besten Pop-Alben aller Zeiten. Und das hat Thomas Dolby auch produziert. Und dann hat er in den 90er Jahren so eine Software entwickelt, mit der man polyphone Klingeltöne machen konnte. Und die wurde dann einfach in alle Handys reingebaut. Weil ja alle Handys dann so polyphone Klingeltöne hatten. Und deswegen hat er da dann so einen super Reibach gemacht, weil er diese zentrale Software dafür entwickelt hat und so. Also immer Keyboard-Nerd, immer Frickler gewesen, immer da versucht, irgendwie so alles rauszuholen. Und als wir das letzte Mal oder vorletzte Mal in London waren, habe ich im Buchladen seine Biografie plötzlich gesehen, dass er die geschrieben hat. Und habe die dann eingepackt und es ist so geil. Ich lese das die ganze Zeit. Ich liebe das total. Diese Stories aus diesem 70er, 80er Jahre London, die er erzählt, wie er angefangen hat, wie er sich seinen ersten Synthesizer selbst gelötet hat, weil er so einen kaputten Synthesizer hinter einem Musikladen gefunden hat. Und dann hat er selber angefangen, da die Kontakte zusammenzulöten.
War auch zu verschenken.
Ja, ja. Und dann da irgendwie wieder so Sounds rauszuholen und dann in den ersten Bands gespielt hat. Auch immer knapp in so Bands waren, die dann danach total groß wurden, so Ecstasy und sowas, wo er dann irgendwie auch vorgespielt hat.
Noch nie gehört?
Ja, also ja, aber sie waren sehr groß.
Ich weiß, das heißt auch nichts, wenn ich sage, ich habe es noch nie gehört.
Ja, und dann und auch wie er über die damalige Londoner Musikszene schreibt und so. Es ist so geil. Es fängt das Vorwort, also quasi das Intro zum Buch, erzählt er, wie er auf den Grammys gespielt hat, ich glaube 83 oder 84, und dann danach Michael Jackson backstage auf ihn gewartet hat und gesagt hat, ich finde das cool, was du machst, lass doch mal hören, ob du mal was für mich hast. Und jetzt, ja klar, ich habe auf jeden Fall was für dich und so. Und dann war Michael weg und dann wollte er zu einem gewissen Zeitpunkt wollte er einen Song von ihm haben und dann war er so super nervös. Er war aber auf Tour. Und 84 auf Tour ist ja jetzt nichts, wo du irgendwie einen kleinen Computer hast, wo du einen Song drauf komponierst und E-Mailen kannst, sondern wenn du von da was verschicken willst, einfach Aufwand. Und er hat dann aber, während seine ganze Band hat er so erzählt, irgendwie im Bus gefeiert und geschlafen hat, dass er ganz hinten hat sich da so seine Keyboard-Insel aufgebaut und einen Song geschrieben für Michael. Und hat ihn dann super aufwendig irgendwie per Telefonmodem, das war damals, hat das dann Stunden gedauert, irgendwie nach L.A. geschickt. Und dann hat er irgendwann morgens, musste der Bus anhalten, weil Michael wollte mit ihm sprechen. Und dann ist er an der Telefonzelle irgendwo in der Wüste von Arizona oder so und hat dann so die ganzen Münzen in den Apparat geworfen und mit Michael telefoniert. Und Michael hat wohl irgendwie nur gesagt so, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Konnte so gar nichts damit anfangen und da wusste er, ah fuck, I blew it. Ich habe die Chance vermasselt, für Michael Jackson Song zu schreiben, weil einfach alles zu sehr gleichzeitig passiert ist und so. Und das ist so das Intro zu einem Buch. Ein saugeiler Typ, erzählt supergeil und das ist ein Buch, das mir gerade wahnsinnig viel Spaß macht, Was vor allem deswegen, glaube ich, bemerkenswert ist, weil so Band-Bios und so Musiker-Bios oft echt totale Scheiße sind. Also die von Anthony Kiedis von den Red Hot Chili Peppers ist ja das schlimmste Buch, das
ich gelesen habe. Die von Dave Grohl habe ich angefangen und konnte das nicht aushalten.
Ja.
Also der hätte mal einen Ghostwriter gebrauchen können.
Ja.
Weil er alle vier Sätze sagt und ich wusste in diesem Moment nicht, dass das mein Leben verändern würde.
Aber das haben doch alle so geliebt, dieses Storytelling.
Habe ich überhaupt nicht verstanden, warum alle das so geliebt haben. Weil er wirklich, es nervt so sehr irgendwann, dass er die kleinsten Sachen, also so, er hat dann, es passieren mir auch krasse Sachen, aber so, dann hat ihm irgendwer eine Gitarre geschenkt. Was ich in dem Moment noch nicht wusste, ist, dass dieser Moment mein Leben verändert hat. So, und dann kommt irgendwie, und dann geht er auf Tour und irgendwie, weiß ich nicht, halten sie an der Tankstelle an, er lernt jemanden von einer anderen Band kennen. Was ich noch nicht wusste, ist, dass dieses Gespräch mein Leben verändern würde. Und es geht einfach wirklich, es sind immer super kurze Kapitel, immer nur so quasi kleine Storys in chronologischer Reihenfolge, die immer damit ändern, dass er noch nicht wusste in diesem Moment, dass dieses Gespräch sein Leben verändern würde. Und irgendwann hast du das Gefühl, dass dieses Buch dich total verarscht. Und das meine ich halt, da hätte mein guter Ghostwriter, der mal sagt, okay, pass auf, vielleicht haben wir jetzt nicht alle zwei, weil wenn man es so sieht wie Dave Grohl, hat der vielleicht auch, dass ich heute früh einen Kaffee getrunken habe, mein Leben verändert. Weißt du? Also so, das ist irgendwie, und das macht dieses Buch irgendwann leider so albern und so, es ist so schlecht geschrieben. Die Storys sind natürlich krass, dass ich das nicht mehr lesen konnte. Also das hat mich einfach so genervt, weil wenn alles irgendwie so legendäre Momente sind, ist es halt irgendwann keiner mehr.
Ich glaube, wir können relativ safe konstatieren, dass Rockmusiker vielleicht einfach nicht so die schlauesten Dudes sind und nicht unbedingt Bücher schreiben sollten.
Ja, absolut. Und ich wette auch, wenn man sich mit ihm unterhält und diese ganzen Storys hört und vielleicht, ich bin noch nicht mal bei Nirvana angekommen.
Ich glaube, das ist ein super Typ. Ich glaube,
der ist total nett. Ja. Der ist auch total süß, weil er sich auch in den Büchern die ganze Zeit bei Leuten bedankt und die er so kennenlernt, die ihm geholfen haben, wo er, als er sie kennengelernt hat, noch nicht wusste, dass sie ihr Leben verändern würden.
Ja,
das hat mich irgendwann einfach total genervt.
Naja, glaube ich. Aber das war nämlich bei dem Anthony Kiedis Buch auch, das war dann so irgendwann so redundant, da hat sich auch alle Storys wiederholt und so, das war dann einfach nicht mehr.
Ja.
Aber zum Beispiel, also deswegen ist das, wahrscheinlich sind so Nerds, so ein Thomas Dolby, der ist einfach ein bisschen schlauer, der weiß dann, oder...
Ach, ich glaube, das ist einfach, das sind auch unterschiedliche Stile, also...
Ja, oder auch, also was ja auch ein super Buch ist, ist das Seth Rogen Buch.
Ja, weil Seth Rogen, genau wie in seinem Podcast, hat immer überlegt, was kann ich denn noch mehr machen, als einfach nur erzählen.
Na.
Der geht halt immer noch mal diesen einen Schritt weiter.
Wie heißt das noch mal?
Heißt das ja auch steht Storytelling
da.
Oder so?
Story. Da,
ach, da, Storybook, Yearbook.
Yearbook. Ja. Das müsst ihr lesen. Das ist eines der lustigsten und besten.
Habe ich auch einen blauen Punkt drauf.
Und interessantesten Bücher, die ich jemals gelesen habe. Super, super lesenswert. Welches Buch liest du gerade? Welches Buch begeistert dich gerade?
Also, ich habe mir ein Buch gekauft, entgegen dem, was ich mir sonst in letzter Zeit für Bücher gekauft habe. Und zwar von Marc Fischer.
Ja.
Auch wieder übrigens so eine Sache. Erinnert ihr euch an die letzte Folge, wo ich mir ein Buch gekauft habe von jemandem, wo ich nicht wusste, ist der cool, ist der nicht cool?
Ja.
Was ist das für ein Typ?
Ja.
Ist auch wieder sowas?
Ist das nicht der von Star Wars?
Marc Fischer?
Achso, nee. Okay, wow.
What's happening? Wenn sie Marc
Hamill. Ich habe gerade Mark Hamill und Carrie Fisher in eine Person gepackt.
Marc Fischer ist ihr Sohn. Das wissen viele nicht. Nein, das Buch heißt Sehnsucht nach dem Kapitalismus.
Ja.
Kapitalismus ist ein Thema, für was ich mich interessiere. Und der Typ war leider Professor oder Dozent zumindest an der Uni in England und hat zu diesen Themen da doziert.
Er war leider Professor? Er hätte nicht Professor sein sollen, oder was?
Nee, das leider bezog sich auf das war,
ach
weil
so.
Er nicht mehr lebt.
Ach so, okay. Wow.
Okay, jetzt, naja.
Naja, das war
naja.
Verwirrend
nee, selber,
für uns alle.
Naja.
Es war für uns alle verwirrend, Maria.
Und hier in dem Buch sind, glaube ich, fünf Vorlesungen von ihm drin.
Mhm.
Und ich lese gerade die erste.
Mhm.
Und es ist einerseits total spannend, weil er wirklich Kapitalismus in unserer Zeit, also es sind auch noch keine alten Vorlesungen, der ist noch nicht lange tot, leider.
Mhm.
Also leider, also ihr wisst. Ich finde einfach blöd, dass er tot ist.
Ja.
So.
Okay.
Wo er hinterfragt, warum wir uns eigentlich vom Kapitalismus gar nicht mehr lösen können. Also auch die Leute, die sagen, ich finde Kapitalismus blöd, warum sie trotzdem andauernd Sachen machen, die dem Kapitalismus in die Hände spielen.
Ja.
Und was der schon mittlerweile auch gemacht hat, wie manipulativ Kapitalismus sein kann und so weiter und so fort. Und Wollen wir wirklich, was wir zu wollen, behaupten? Also damit beschäftigt er sich sehr viel, inwiefern uns Kapitalismus schon so beeinflusst hat, dass es uns gar nicht mehr klar ist, dass wir eigentlich sozusagen komplett uns diesem System eingegeben haben. Und dieses, was das Interessante ist jetzt in der ersten Vorlesung, das ist auch, also die hier drin ist, es ist auch die erste Vorlesung, die er in diesem Seminar gehalten hat, was ein Semester lang ging. Also, und das Lustige ist, und das finde ich halt so witzig, dass diese Vorlesung hier drin überhaupt für das Buch nicht sauber gemacht wurde, sondern wirklich Wort für Wort ist. Also zum Beispiel macht er irgendwann ein Video an und dann geht der Ton nicht und dann steht hier, ach scheiße, jetzt geht gerade der Ton nicht. Nee, das ist blöd, das würdet ihr dann gar nicht verstehen. Und da steht einfach hier alles so Wort für Wort drin. Ja, ja. Und auch immer, wenn irgendwie eine Studierende was reinfragt und er antwortet, meistens stellt er dann Rückfragen, damit die Studierende vielleicht selber drauf kommt. Und dann gucken sie so ein paar Werbespots aus den 80ern, habe ich mir dann sofort auch auf YouTube angeguckt, um zu wissen, worüber sie reden. Und vor allen Dingen geht er aber quasi das, den Inhalt des Semesters durch und welche Texte zu welchem Termin gelesen werden sollen. Ja. Und dadurch ist es schon total interessant, weil er nennt immer die Texte und die Autoren, die sich alle zu Kapitalismus geäußert haben und fasst schon mal zusammen, was deren Thesen sind. Und das ist so interessant, weil es ist wirklich so interessant. Also es ist wirklich so interessant. Ja. Also seine Behauptung ist zum Beispiel, wir haben ja immer Angst, Terminator, Skynet übernimmt irgendwann die ganze Welt. Und er spricht von einem Autor, der sagt, dessen These ist, dass das schon lange passiert ist, Skynet ist nur Kapitalismus. Weil Skynet ist ja ein System, was quasi auf die ganze Welt übernommen hat und Menschen nur noch benutzt, damit es sich selbst am Leben erhält. Und so meint er, so ist ja Kapitalismus. In fast jeder Kultur ist Kapitalismus die treibende Kraft, auch durch globalen Handel.
Ja.
Und wir Menschen werden ja nur noch durch Werbung und so weiter so manipuliert, dass wir so leben und dass uns Geld das Allerwichtigste ist, weil es unsere Existenz, weil Kapitalismus es so gemacht hat, dass wir alles, fast alles tun würden für Geld, weil das bedeutet, dass wir weiter existieren können. Was ja früher nicht so war. Da hat es ja ohne Geld funktioniert. Und er meinte, das finde ich halt, das sind so interessante Thesen und auch ein bisschen beängstigend, aber auch wirklich spannend, um sich mal selber zu hinterfragen. So, das gefällt mir extrem gut.
Sehr interessant. Werde ich mir auf jeden Fall auch mal durchlesen.
Ist wirklich gut. Der Typ ist auch lustig.
Du liest ja auch gerade noch so einen super dicken Fantasy-Schinken, ne? Da liest du ja auch gerade andauernd.
Elric.
Wo ich so.
Elric von Melniborn.
Mir würde schon ganz viel Lebensenergie entfleuchen, überhaupt so ein dickes Buch in die Hand zu nehmen.
Ja, Elric von Melniborn ist so ein Fantasy-Charakter, von dem zum Beispiel Neil Gaiman, den man ja vielleicht kennt als Autor von Sandman, Good Omens und so weiter, sagt, dass das eigentlich die ursprüngliche Fantasy-Basis ist und nicht immer, wie alle behaupten, Herr der Ringe.
Ja.
Er sagt, das ist quasi, eigentlich haben alle da geklaut.
Ja.
So. Und das sind, hat 8 Bände und es gab jetzt eine Sonderausgabe halt in einem Buch. Ja. Und das habe ich mittlerweile auch bereut, dass ich mir nicht die 8, weil das ist so cool, also ich mag Fantasy so gerne und es ist wirklich richtig spannend und cool und ist natürlich auch schon ein bisschen älter, aber merkt man ja zum Glück bei Fantasy nicht. Und der Held ist so ein weinerlicher, viel zu dünner, immer dehydrierter Prinz, den man sofort liebt, weil er wirklich, also er ist auch so ganz philosophisch und dem ist so dieses ganze Herrschen nix und alle finden ihn so komisch. Aber er ist, ich liebe den so sehr, Elric. Und aber das Buch ist mir zu groß, ich muss mich immer an den Tisch setzen. Ich kann es im Bett nicht lesen, weil es mich erschlägt. Und mit hinnehmen, irgendwo hinnehmen kann ich es auch nicht. Ich hätte das in den einzelnen Bänden kaufen
sollen. Das Schlimmste, ne? Wenn man liest im Bett, so während man so ein bisschen müde ist und man sich dann selber das Buch ins Gesicht schlägt.
Ja, also ich bin ja, ich sitze dann natürlich irgendwie so ein bisschen aufrecht mit angewinkelten Beinen, lehne es da so an, das geht dann schon. Ja. Aber es ist einfach wirklich auch so dick, also es ist so unhandlich einfach. Und das war nicht so schlau, aber das Buch ist ganz toll.
Da fällt mir ein Buch, das ich gerne noch empfehlen würde, das ich da im Regal sehe. Ich weiß leider gerade, ich kann es nicht lesen von hier, aber das habe ich so gerne gelesen.
Was denn?
Das ist da dieses mit dem hellgelben Buchrücken, mit dieser roten Schrift drauf. Siehst du das, das Taschenbuch da? Zwischen dem roten Taschenbuch und dem kleineren.
Das da?
Ja.
Das, aber die Schrift ist schwarz.
Nee, das mit der roten.
Marshall McLuhan?
Nee, nicht Marshall McLuhan. Das, du hast gerade drauf gezeigt, dieses hellgelbe, dieses blassgelbe.
Das hier?
Nee.
Das ist gelb?
Das blassgelbe. Guck mal.
funktioniert. Aber so, Marshall McLuhan so ist das einzig gelbe Buch.
Ja, Marshall McLuhan ist knallgelb. Ja. Auch übrigens ein sehr gutes Buch.
Leute,
von,
ich eskaliere hier gerade.
Das Marshall McLuhan Buch von Douglas Coupland. Ja. Sehr lesenswert.
Okay, aber sag mir mal,
jetzt,
in welche Richtung ich von da ausgehen
sechs
soll.
Sechs Bücher links davon.
Eins, zwei, also das hier mit der roten Schrift.
Ja.
Das ist aber weiß.
Das sieht von hier so gelblich aus. Okay. Ich sehe aber auch nicht, dass du drauf zeigst, weil dein Finger hinter dem Couchkissen versteckt ist.
Also die Money Ranch Gang von Edward Abbey.
Heißt es nicht Mountain Ranch? Heißt es Money Ranch? Monkey Ranch.
Monkey. Die genau. Monkey Ranch Gang, Gang von Edward genau. Abbey.
Monkey Ranch ist ja ein Werkzeug.
Das war jetzt echt schwierig. Na, ich musste mich bewegen. Das haben wir noch nie gemacht.
Na, das ist ein. Ich habe das habe ich vor, weiß ich nicht, vor 10 Jahren oder so gelesen. Das ist so ein gutes Buch. Das habe ich so geliebt. Es ist in einer Edition mittlerweile, die es hier als Taschenbuch gibt, mit Zeichnung von Robert Crumb. Aber es ist so ein witziges Buch, so aus den 60ern, 70ern. Mit so einer Gang in den Bergen, die anfängt, Staudämme zu sprengen, damit sozusagen das Kapital nicht die ganze Zeit die Umwelt monetarisiert und damit alles wild und natürlich bleibt und so. Und die sind aber nicht so schlau und die stellen sich nicht so schlau an und so, und wie sie dann aber trotzdem versuchen, da irgendwie das zu schaffen. Es ist gar nicht so witzig, es wird auch sehr ernst, wird dann auch sehr serious, aber ich fand es einfach total geil und es nimmt so viel vorweg. Also es ist ja auch so, dieser Umweltkampf und dieser Umweltterrorismus ja fast, den sie da damals betrieben haben, der wäre ja heute, würde ja auf viel mehr Verständnis treffen und wäre viel angesehener und erwünschter, als das vielleicht damals noch war.
Das habe ich letztens gedacht. Es gab in den 90ern mal so eine Zeit, wo so Thriller rauskamen, die so Umwelt.
Ja, dieser ganz schlechte mit Keanu Reeves und hier dem Gott, wie heißt der Gott gespielt hat? Morgan Freeman.
Ja, ja. Aber also, wo dann irgendwie eben Leute gegen so Umweltterroristen, die dann irgendwie gedroht haben, das und das zu machen und so. Ja. Und man in den 90ern dann halt für die Protagonisten war. Und wenn ich den Film jetzt gucke, denke ich, scheiße, dass sie es nicht geschafft haben. Also so die für, auch denke ich übrigens auch super oft, wenn man so Filme aus den 80ern, 90ern sieht, so Krimis und Actionfilme und so, wo man dann immer für die Polizisten ist und jetzt irgendwie so gar nicht mehr. Das ist so, schon eine Veränderung.
Also aber Monkey Ranch Gang, ich muss das nochmal lesen, aber es hat damals, ist glaube ich immer noch sehr gut, es funktioniert immer noch sehr gut. Das hat auch so ein bisschen sowas Allman Brothers mäßiges irgendwie. Das ist glaube ich sehr witzig zu lesen. Deswegen wäre das an dieser Stelle noch ein kleiner Tipp, um euer Bücherregal schöner zu machen. Denn Bücherregale sind schöne Orte.
Das stimmt, das sind sie wirklich.
Ich habe noch zum Abschluss eine Sache, weil es ist nämlich auch so eine Art Feedback, die aber in der Geheimnisrunde war, die ich aber hier an dieser Stelle nochmal erwähnen möchte, weil sie irgendwie sehr niedlich ist und weil sie auf einem der zentralen Konzepte mittlerweile dieses Podcasts basiert.
Ja.
Nämlich, wir haben eine Nachricht von Pushy. Von Pushy, die dafür gesorgt hat, dass wir beide Pushy und Schluffy erfunden haben.
Ja.
Aus Folge 16 schreibt Pushy.
Okay.
Also hier Pushy hier aus Folge 16 schreibt die Person und dann: Schluffi und ich heiraten diesen Sommer.
Oh,
ist das nicht
herzlichen
schön?
Herzlichen Glückwunsch.
Oh, wir freuen uns
wir
so sehr.
Wir wissen, wer die Hochzeit organisiert.
Wir freuen uns so sehr für Pushy und Schluffi, dass sie heiraten.
Voll. Das ist echt eine total schöne Nachricht. Das gefällt mir auch gut. Wir haben übrigens zuletzt, ich glaube, das war unter einem Post auf Instagram, hat jemand gefragt, in welcher Folge waren das und das. Bei sowas kann ich leider gar nicht helfen.
Ich auch nicht.
Weil ich mir das... Also ich kann mir dann schon ungefähr, habe ich dann so dunkel im Kopf, was wir besprochen haben, aber ich könnte überhaupt nicht mehr sagen, in welcher Folge das ist. Das heißt, wenn jemand von euch sowas besser weiß oder kann sich das merken, geht gerne mal auf Instagram auf @niemandwirdverurteilt und helft dieser Person.
Ja, ihr müsst euch da in der Community helfen. Ja. Also fragt euch das gegenseitig, weil wir sind da wirklich gar keine Hilfe.
Nee, aber auf Apple werden mittlerweile die Folgen auch transkribiert.
Ja.
Also ich weiß nicht, vielleicht kann man das da auch durchsuchen oder so.
Und ey, Pushy und Schluffy war in Folge 16.
Ja, das wissen wir. Also falls da jemand nicht Bescheid weiß, das war Folge 16.
In der heutigen Folge ging es um Bücher, es ging um Italien, es ging um Urlaub, es ging um Amerika. Und es ging vor allem darum, dass du jetzt eine Woche weg bist von mir.
Oh, das tut mir leid.
Ich bin aber froh, wenn du wieder da bist.
Ich freue mich auch jetzt schon, dass
es wird
dich
schön,
wieder,
wenn du wieder da bist.
Kann, ja.
Dann wird geschnuffelt.
Ja.
Ich hab dich wahnsinnig lieb, mein
ich
Schatz.
Ich dich auch.
Und wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei Niemand wird verurteilt. Und bis dahin, liebe Leute, passt auf euch auf.
Ciao.
Tschüss.
Sei, was du willst. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.